Hi, oh, willkommen. Schön, dass ihr alle wieder hier seid zum Nordic Way Podcast, einer neuen Folge. Ihr habt es vielleicht schon an der Begrüßung gemerkt. Ich habe euch nicht auf Schwedisch begrüßt diesmal, sondern wir gehen heute ganz exklusiv mal nach Dänemark. Und wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die Anna von Nordbewusst. Der oder die einen, nein, das muss ich nochmal sagen, der eine oder die andere von Instagram kennt sie vielleicht schon. Schön, dass du da bist, Anna. Und Sarah ist natürlich auch dabei. Wie immer.
Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch total.
Herzlich willkommen.
Danke. Wir sind vor allem sehr froh, dass wir, was heißt sehr froh, also wir freuen uns total, dass wir mal jemanden aus Dänemark sozusagen da haben, weil wir die letzten Folgen immer in Schweden und Norwegen unterwegs waren und Dänemark irgendwie so hinten rüber gefallen ist.
Na, da wird es Zeit.
Genau, deshalb, also ich freue mich ganz besonders.
Super.
Dänemark hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Im Podcast.
Ich gebe mein Bestes.
Ja. Magst du dich einmal kurz vorstellen, Anna? Ein bisschen was über dich erzählen.
Also ich bin Anna, 28 Jahre alt und ich bin im Mai vor 2 Jahren, also jetzt genau vor 2 Jahren, nach Dänemark ausgewandert und lebe jetzt hier in Kopenhagen. Und davor habe ich in der Nähe von, also in Gießen, Jura studiert und hatte da so mein Jura-Leben, wollte aber schon mal auswandern und habe das dann da eben quasi realisiert. Und jetzt lebe ich hier im wunderschönen Kopenhagen.
Ja, genau.
Und ach so, vielleicht noch beruflich. ich habe auch einen Podcast und teile so meine Auswanderung und mein Leben in Dänemark auf YouTube und auf Instagram. Genau.
Also wir haben eine richtige Influencerin heute zu Gast.
Ja.
Wir sind ein bisschen aufgeregt, aber wir schaffen das.
Ich bin aufgeregt.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du hast Jura studiert, du hast aber kurz vorm Staatsexamen abgebrochen und bist dann ausgewandert. Ganz schön mutig, glaube ich. Also wie viele Leute so um dich rum haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kannst du nur?
Gute Frage. Also ja. Wobei es ging tatsächlich, also alle, die Jura studiert haben, oder vielleicht erstmal zur Erklärung für alle, die mich nicht kennen. Ich habe, das Jurastudium dauert ja ziemlich lang und ich war schon im 10. Semester oder so, das heißt wirklich kurz vorm Staatsexamen. Ich habe mich im Januar oder so entschieden abzubrechen und im Februar oder ich weiß nicht, im November habe ich abgebrochen und 3 Monate später wäre das Staatsexamen gewesen, also viele Jahre Studium, 5 Jahre Studium, glaube ich. Aber eigentlich wusste mein Umfeld schon immer, dass ich an Jura nicht so interessiert bin und sowieso nicht Anwältin werden will und überhaupt mit dem Jurastudium danach nichts mehr machen möchte. Ich wollte es nur fertig machen, um dann was in der Tasche zu haben, so das Übliche. Mhm. Und war dann schon auch nervös, wo ich es meinem Umfeld mitgeteilt habe. Und aber eigentlich haben, also vor allem meine Familie, die haben total verständnisvoll reagiert und waren so, ja, wir wissen, dass du immer nach Skandinavien auswandern willst und ja, ist schon krass, dass du jetzt abbrichst, aber du machst es schon und wir unterstützen dich. Und ja, aber es gab auch Leute, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ja.
Also ich kann es total verstehen. Ich habe mich nur mal so für eine Buchrecherche so ein bisschen in ein Jurastudium eingearbeitet und habe gedacht, oh, wer will das denn freiwillig? Also dafür, nur um einen Abschluss in der Tasche zu haben, hast du ja ganz schön lang durchgehalten. Dann so.
Ja, und Jura ist auch krass. Aber ich muss sagen, also es macht schon auch Spaß. Es ist schon cool, wenn man so schuldrechtliche Fragen klären kann und dann so, ah, der hat recht und der kriegt das Geld oder der hat sich so und so strafbar gemacht. Das macht schon Spaß. Nur bei Jura ist halt der Druck so groß, weil das ist ja nicht so, ich habe 5 Jahre studiert, ich habe so viele Klausuren geschrieben und Hausarbeiten und bla 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 und alles immer bestanden, aber es kommt nur aufs Staatsexamen an, also nur auf die allerletzte Prüfung. Du hast 5 Jahre studiert und wenn du die letzte Prüfung nicht bestehst, dann hast du gar nichts in der Hand, dann fällst du sofort zurück aufs Abi, dann darfst du einmal wiederholen, es gibt auch Regeln, dass man 2-mal wiederholen darf, aber dann war es das und dann kannst du nichts mehr machen, also der Druck ist wahnsinnig hoch und das ist total bescheiden aufgebaut, meiner Meinung nach.
Ja. Und was hat dich dann dazu verleitet, so kurz vorm Staatsexamen dann ins Handtuch zu werfen und zu sagen, so nee, jetzt mache ich doch nicht fertig, also und gehe jetzt nach Dänemark?
Ich weiß auch nicht, woher das kam, dass ich das wirklich so radikal gemacht habe, aber ich hatte so ein bisschen so ein Aufwachmoment, wo ich realisiert habe, dass es gerade mein Leben ist und meine Lebenszeit, das Wertvollste, was ich habe und auch noch mit die besten Jahre, naja, aber halt so gerade meine 20er und ich verbringe mein Leben, so wie es gerade ist, mit Warten darauf, dass ich dann danach endlich auswandern kann. Und irgendwie hat es dann so Klick gemacht. Ich weiß gar nicht, es gab keinen besonderen Moment. Irgendwie kam das auf einmal, dass ich so dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich habe gerade hier nur dieses eine Leben, was voll das Geschenk ist. Und ich verbringe es damit zu warten, bis ich ein Studium in der Tasche habe, was ich überhaupt nicht weiter fortführen will, was mir auch nichts bringt in Skandinavien, obwohl ich doch weiß, was ich will. Und irgendwie war dann so, okay, jetzt ich muss das jetzt machen.
Aber voll bewundernswert auch, weil ich glaube, die allermeisten hätten sich das nicht getraut. Also ich finde es cool, dass du da so mutig warst.
Danke.
Und warum wurde es dann ausgerechnet Dänemark und nicht Norwegen? Weil du warst ja als Au-pair in Norwegen damals.
Ich werde das super oft gefragt. Ich wollte schon immer nach Skandinavien auswandern, weil mich so diese dunkle Jahreszeit total gereizt hat. Und ich weiß auch nicht, woher das kam. Wir waren nie im Urlaub in Skandinavien.
Das ist auch ein Satz, den man selten hört.
Ich wollte gerade sagen, endlich mal so, juhu, jemand, der sagt, diese Dunkelheit, voll toll.
Ja, ich mag das sehr gerne. Ich mag das auch hier total gerne. Ich wusste irgendwie schon immer, dass ich nach in den Norden auswandern will. Und dann hatte ich nach dem Abi keinen Studienplatz bekommen. Ich wollte nämlich eigentlich gar nicht Jura studieren, sondern Ernährungswissenschaften. Ich weiß, das geht total auseinander. Aber ich bin da nicht ich bin da nie reingekommen. Ich habe das zweimal versucht und wurde immer nur abgelehnt. Und bei Jura bin ich dann reingekommen. So zu der Story, warum es dann Jura wurde. Auf jeden Fall hatte ich dann nach dem Abi keinen Studienplatz und habe mich dann wieder so dran erinnert, ach warte mal, ich wollte doch schon immer nach Norwegen gehen. Und habe es ja dann ganz spontan, also innerhalb von 4 Wochen war ich dann drüben, habe eine Gastfamilie, eine wundervolle Gastfamilie gefunden und war dann in Oslo, hatte die schönste Zeit ever, es war total cool, es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war so überschwänglich glücklich, dass meine Mama am Telefon damals immer noch so gesagt hat, du bist doch bestimmt verliebt, obwohl das nicht der Fall war. Ich war einfach verliebt in dieses Land und dieses Lebensgefühl und ich wollte auch eigentlich da bleiben und da studieren auf Norwegisch. Also ich wollte es unbedingt auf Norwegisch machen und ich weiß nicht, ob ich hier dann in dem Podcast schon mal drüber gesprochen habe, aber um auf Norwegisch zu studieren, muss man den Bergenstest bestehen. Und der ist ja schon, hat es schon in sich. Und ja. Wenn man einen von diesen 6 Teilen sonst, glaube ich, nicht besteht, also Aufsatzschreiben, Grammatik, Hörverständnis, Leseverständnis, dann hat man den ganzen Test nicht bestanden. Und bei mir hat es am Grammatikteil ist es gescheitert. Ich kann keine Grammatik. Ich habe gedacht, ich mache das nach Gefühl. Es ist schief gegangen. Und dann dachte ich, ach komm, dann ist vielleicht ein Zeichen, dass ich zurück nach Deutschland gehe, obwohl ich bei meiner Gastfamilie hätte wohnen bleiben können.
Ah, krass.
Ah, das wäre cool gewesen.
Jawohl, ja. Naja, es kommt immer so, wie es kommen soll. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe mein Jurastudium angefangen und wollte aber unbedingt weiter Norwegisch lernen. Also die Sprache halt noch vertiefen. Aber ich finde, Norwegisch ist nicht so bekannt in Deutschland irgendwie. Da gibt es nicht so viele Kurse. Dementsprechend gab es halt nur einen A1-Kurs. Das macht ja gar keinen Sinn zu lernen, wie ich Hallo oder wie ich mich vorstelle. Aber es gab einen Schwedischkurs, habe ich gesehen, mit Niveau, ich weiß gar nicht, wo ich eingestiegen bin, ich glaube B1. Da habe ich mich einfach angemeldet, weil ich dachte, das passt schon mit meinem Norwegisch-Dingens. Und dann habe ich eben während meines Studiums Schwedisch gelernt. Ich weiß nicht, wie lange, ich glaube 2 Jahre oder so. Also mein Schwedisch war dann am Ende, glaube ich, auch besser als mein Norwegisch. Und das hat dazu geführt, dass ich unbedingt nach Schweden auswandern wollte, und zwar nach Stockholm. Und ich habe zu der Zeit so mehrere Influencer bin ich gefolgt und habe auch den Podcast gehört, die in Stockholm wohnen, in so einer schönen Altbauwohnung. Und da habe ich mich total gesehen. Und ich finde das immer noch nach wie vor so cool, mir das anzugucken, wie die da in den Altbauwohnungen leben und in Stockholm. Und dann gehen die da spazieren und das Viertel ist voll schön. Und ich war ja auch schon mal in Stockholm. Ich liebe Stockholm. Und es war so total mein Vibe. Und dann hieß es immer, ich ziehe nach Stockholm. So auch mehrere Jahre lang. Und ich weiß nicht, wie das kam, dass dann auf einmal doch Dänemark in den Fokus gerückt ist. Ich bin total der Gefühlsmensch, glaube ich. Also ich höre sehr auf mein Bauchgefühl und meine Intuition. Und ich bin niemand, der irgendwie Pro- und Kontralisten schreibt. Was man ja eigentlich vielleicht macht vor einer Auswanderung, weil das ja schon ein großer Schritt ist. Aber ich war so, nö, jetzt irgendwie Kopenhagen ist gerade so voll. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht, warum. Aber ich will jetzt irgendwie nach Kopenhagen. Es zieht mich voll nach Dänemark gerade.
Obwohl du da auch noch nie warst, ne?
Nee, ich war noch nie. Ich war noch nie in Kopenhagen. Ja, spannend. Aber irgendwie mein Bauchgefühl hat gesagt, ich jetzt Kopenhagen. Und jetzt rückblickend war das vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich habe mir auch meine mich damals von meinem Freund getrennt. Eigentlich dachte ich ja, wir wandern zusammen irgendwann mal aus und dann easy mit dem Auto und ich habe noch 2 Katzen. Und dann läuft es so ganz einfach. Aber dann war ich ja auf mich allein gestellt sozusagen. Gott sei Dank haben meine Eltern mir bei der Auswanderung an sich geholfen, aber es war so tricky, das alles zu planen mit den Katzen und wie und mit Wohnsituationen und alles, dass ich jetzt rückblickend sehr froh bin, dass es nicht Schweden wurde, weil das wäre weiter von Frankfurt aus und die Katzen so lange im Auto haben. Ich würde sagen, Kopenhagen war schon Maximum. Also noch länger würde ich meine Katzen nicht im Auto haben wollen. Fliegen hätte ich mir nicht zugetraut mit meinen Katzen, weil ich habe sehr große Katzen, die wiegen hier 9 Kilo oder so. Das heißt, hätte ich abgeben müssen, das hätte ich nicht übers Herz gebracht, weil Katzen auch so sensibel sind und so. Oder keine Ahnung, einfach weil ich auch alleine war. Das war zu viel gewesen. Und Norwegen jetzt rückblickend bin ich auch sehr froh, weil ich sehr, sehr zu strugglen habe mit der Buchhaltung und dem Papierkram. Und dann habe ich auch mein Gewerbe quasi mit drüber genommen. Und ich glaube, das wäre nochmal komplizierter mit außerhalb der EU. Deshalb rückblickend gar nicht so doof mit Dänemark. Auch von diesen Aspekten.
Ja, okay, krass. Ja. Also du hast ein auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Bauchgefühl, das dich irgendwie immer dahin packt, wo du offenbar hingehörst. Du hast ja jetzt schon viel erzählt, auch so mit den Gedanken, wo geht's hin und gerade mit Tieren, wenn man dann die auch noch durch die Gegend ziehen muss oder mit den Katzen umziehen muss. Wie hast du die Auswanderung dann insgesamt vorbereitet, nachdem du jetzt die sehr spontane Entscheidung gefällt das auch Staatsexamen, scheiß drauf. Ich zieh jetzt um.
Hey, wir haben einen Folgennamen, fällt mir gerade auf. Staatsexamen, scheiß drauf.
Sehr gut, halten wir fest. Genau, also hast du dann dir statt Lernstress viel Stress in Anführungszeichen mit der Auswanderung gemacht oder bist du einfach los und hast dann viel vor Ort irgendwie noch organisiert?
Also das war so, dass ich glaube, ich habe im November oder so den Entschluss gefasst, dass ich abbreche und habe es dann auch so langsam meinem Umfeld erzählt und habe dann mich extrem in so Persönlichkeitsentwicklungsthemen gestürzt und habe dann morgens, ich weiß noch, mein damaliger Partner dachte, dass ich lerne, dabei habe ich morgens mir Bob Proctor, also ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht so Persönlichkeitsentwicklung aus Amerika. Und den habe ich mir angehört und habe eine Rede von ihm wortwörtlich niedergeschrieben, mehrere Tage lang. Also ich habe mich ganz doll damit befasst und es wurde dann immer stärker mit mach einfach, was du willst und der Rest wird sich schon fügen. So hör auf dein Bauchgefühl und dann wird es schon alles und arbeite nicht für Geld, sondern mach die Tätigkeit, die dich erfüllt und erfüll dir deine Träume, du hast nur dieses eine Leben, so diese Sachen. Also da war ich ganz tief drin. Und habe dann ja abgebrochen, ohne einen Plan zu haben. Also es war nicht so, dass ich wusste, ich gehe nach Dänemark und mache das. Ich habe erst mal abgebrochen. Ich hatte noch einen Studentenjob. Ich habe Teilzeit in einer Kanzlei während meines Studiums gearbeitet. Das war auch so Großkanzlei, so typisch Frankfurt, so wie bei Suits, falls ihr die Serie geguckt habt. Also zwischen den Wolkenkratzern sozusagen in der Skyline. Das heißt, ich hatte da noch ein bisschen so finanziellen Puffer, aber wusste nicht, wie es weitergeht, aber ich habe darauf vertraut, dass sich schon irgendwas ergibt. Wie ihr merkt, ich habe schon so ein sehr starkes Vertrauen, dass irgendwas schon kommt. Und so war es dann tatsächlich auch, weil ich hatte dann im Dezember eine Podcast-Aufnahme mit meiner Freundin Wiebke. Die war damals, kannte ich sie noch nicht. Ich wusste nur, dass sie auch einen Podcast hat über Dänemark. Den habe ich natürlich gehört. Und wir hatten eine Podcast-Aufnahme, wo wir über Weihnachten in Dänemark, glaube ich, gesprochen haben. Sie war bei mir im Podcast zu Gast. Und nach dem Gespräch haben wir, glaube ich, noch 2 Stunden oder so zusammen gequatscht und da habe ich ihr erzählt von meinem Traum, dass ich unbedingt auch auswandern möchte. Das heißt, ich habe anderen von meinem Traum erzählt. Und dann hat sie mir 3 Monate später, im Mitte März war das, hat sie mir dann geschrieben, dass sie eine Freundin hat, die gerade als Au-pair hier auf einer Farm in der Nähe von Kopenhagen arbeitet. Die jetzt aber, also ihr Visum läuft jetzt aus und sie muss zurück, sie kam aus Südafrika. Und ob ich nicht vielleicht Bock hätte, als Au-pair zu arbeiten, dann könnte sie ja vielleicht da mal fragen, so als um den ersten Schritt zu machen. Und das war wieder so ein Zeichen, dass Chancen sich die ganze Zeit ergeben, wenn man nur achtsam ist und anderen von seinen Träumen erzählt. Und dann kommt es eben darauf an, traue ich mich jetzt, diese Chance auch zu ergreifen oder nicht, weil das ja schon ein großer Schritt ist. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meiner Gastmutter sozusagen, also mit der Au-pair. Mutter, wir haben uns super gut verstanden, es hat alles gut gepasst und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich auswandere. Und das waren bis dahin dann noch 8 Wochen, also nicht so viel Zeit. Es war am 1. April, also an meinem Geburtstag, habe ich entschieden, dass ich das jetzt durchziehe, dass ich also alles beende jetzt auch und dann das mache. Und im Mai bin ich ja dann ausgewandert, Ende Mai, also genau 8 Wochen. Und dann ist quasi alles auf mich eingestürzt, dieses ganze, was muss ich machen, um auszuwandern, wie melde ich mich ab, was muss ich mich überhaupt abmelden, muss ich mich da anmelden, also dieses ganze bürokratische Gedöns. Und da weiß ich noch, dass ich sehr mit zu kämpfen hatte. Das war, ich hasse Orga-Kram wie die Pest, auch Papierkram, ich mag das überhaupt nicht. Es überfordert mich total, ich war total überfordert, ich war total gestresst, ich wusste ja noch nicht mal, wie ich auswandern soll. Ich hatte dann quasi den Job und habe dann meine Eltern eingeladen zu Hause und habe denen das erzählt und so. Ich glaube, dann habe ich das denen auch erst mit dem Studiumsabbruch erzählt. Das war sehr spät und zeitgleich so das mit der Auswanderung. Und ja, die haben dann sofort gesagt, dass sie mich unterstützen. Das wusste ich auch indirekt schon so. Meine Eltern haben uns immer bei allem unterstützt. Deswegen wusste ich schon so, wenn mir jemand helfen kann, dann die. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, komm, wir fahren dich irgendwie hoch, wir kriegen das schon hin und so. Das heißt, dann habe ich also mich zeitgleich gekümmert, dass wir da irgendwie, erstmal mit den Katzen, ganz großes Thema. Katzen, finde ich, hat mich enorm gestresst, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich das alleine alles handle. Generell finde ich, es war sehr belastend, alles alleine regeln zu müssen. Ich hätte gerne irgendwen, dem ich ein bisschen Verantwortung abdrücken konnte, gerade bei so Buchhaltungskram. Aber gut, wenn man in der Situation ist, ist man ja auch voller Adrenalin und so. Und dann habe ich mich um Airbnb gekümmert, wo wir die ersten Nächte schlafen, also meine Eltern und ich, um eine Katzenpension oder um Katzensitter oder irgendwie mit den Katzen. Das war ein ganz großes Thema. Dann musste ich noch ganz viel aussortieren, weil ich wollte so wenig wie möglich mitnehmen. Ich habe so viel bei Vinted. Ich bin jeden Tag zur Post gelaufen und habe meinen ganzen Krempel verkauft.
Kenne ich. Habe ich auch vor einem Monat gemacht.
Ja, das fühlt sich aber gut an, ne?
So mit, ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Steht bei mir auch wieder an, ehrlich gesagt. Ich muss hier mal einen Flohmarkt starten.
Ja, alles ausmisten ist immer ein sehr befriedigendes Gefühl.
Ja. Und hier in Kopenhagen gibt es so viele Flohmärkte. Das heißt, das passiert ganz schnell, dass ich neue Sachen kriege, weil, keine Ahnung, es gehört die so dazu. Aber es muss halt dafür auch andere Sachen vielleicht gehen, sonst wird es zu viel. Erst crasht gerade eine Disbalance. Ja, also das war auf jeden Fall, um zurückzukommen, ziemlich herausfordernd. Aber irgendwie hat es dann geklappt. Irgendwie kriegt man es immer hin. Und dann hier in Dänemark hat mir meine Gastmutter sehr geholfen. Mit Siri und diesem ganzen Käse, also Aufenthaltsgenehmigung und so.
Ja. Okay. Ist dir das Einleben in Dänemark dann leicht gefallen? Oder wie war das dann so? Wie waren die ersten Wochen? War das wie erwartet oder doch mit überraschenden Wendungen? Leicht oder schwierig?
Es war auf jeden Fall sehr aufregend, weil ich ja dann auch direkt bei meiner Gastfamilie gewohnt habe. Dann auch mit den Katzen. Ach so, übrigens, wie gesagt, irgendwie, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, dann kommt alles so, wie es soll. Weil es ist ja schon mal ganz schön das Geschenk, dass ich eine Gastfamilie gefunden habe, wo ich mein eigenes kleines Haus habe, damit ich die Katzen mitnehmen kann. Weil eigentlich hast du ja nur ein Zimmer und es ist schwierig, da Katzen mitzunehmen. Und ich habe halt, meine Gastfamilie hat auf einer Farm gelebt, wo ich mein Häuschen auf der Farm hatte, so ein kleines, süßes Häuschen. Da habe ich dann gelebt, habe dann die Katzen zu mir geholt und das war alles ganz aufregend, mein neuer Job, neue Wohnsituation und so und endlich in Dänemark und alles. Dementsprechend war das schon ziemlich überwältigend und ich glaube, es ist immer herausfordernd. Ich würde sagen, so das erste Jahr ist schon, da ist man schon sehr oft im Außen, weil man schon sehr viel Energie reinstecken muss, neue Bekanntschaften zu knüpfen, weil es ist ja nicht so, dass alle sagen, juhu, sie ist da, wollen wir Freunde sein, sondern du musst schon aktiv auf die Leute zugehen. Und ich hatte ja dann das Glück, dass ich Wiebke dadurch dann quasi kennengelernt habe und hatte dann immerhin schon mal eine Person und habe dann, aber es hat schon ein Jahr gedauert, bis ich mir mein, wenn nicht sogar noch länger, bis ich mir mein soziales Umfeld hier aufgebaut habe. Also es war schon auch herausfordernd. Und ich wäre eigentlich gerne, also es war jetzt auch nicht so der Job, der mich total erfüllt hat. Und also das war ja nur so ein Übergang für ein halbes Jahr. Das hat auch, es war auch gar nicht so ohne. Also ich bin jemand, so Freiheit ist einer meiner höchsten Werte. Deswegen hat es nicht so ganz gepasst mit Angestelltenverhältnis, weil ich eigentlich so bin, ich will meine Zeit lieber selber einteilen und so. Also das war auch noch so ein Punkt, habe ich dadurch gelernt. Aber es war eine wunderschöne Zeit, also war richtig cool. Ich war viel draußen mit dem Kleinen, bin viel Fahrrad gefahren. Was noch herausfordernd war, war der viele Regen. weil in Frankfurt regnet es nicht so oft, zumindest in dem Sommer war es eher regnerisch. Da habe ich sehr schnell gelernt, meine Laune nicht vom Regen abhängig zu machen.
Wichtige Voraussetzung für Dänemark.
Genau.
Ja. Und dann warst du wie lange als Au-pair?
Ja, 6 oder 7 Monate. Und also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr.
Und wie kam dann die Entscheidung so, jetzt reicht's? Oder war das von Anfang an sowieso auf begrenzte Zeit?
Das war sowieso auf begrenzte Zeit, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Ach doch, weil mein Gastkind dann in den Kindergarten kam. Also es waren 2 Kinder. Ah. Mein Gastkind war 3 und der Jüngere war 1,5. Und jedes Gastkind hatte seine eigene Nanny, sozusagen. Oha. Und ja.
Was für ein Luxus.
So ist es immer. Wer kann, der kann.
Ja, aber wenn du Au-pair bist, kommst du immer. Ja. Also es war ja eh, da waren Angestellte so mit im Haus und so ganz neues Lebens. Also da hatte ich ja noch nie einen Einblick. So, in sowas hatte ich auch noch nie einen Einblick, aber es war auch eine coole Erfahrung. Vor allem, weißt du, die Kinder machen sich dreckig und dann machst du halt die Dreckwäsche, wirfst du so die Treppe runter quasi, weil da der Waschraum war und dann hat sich jemand anders, wurde das automatisch so sauber gemacht. Also ja, auf jeden Fall war das
auch eine krasse Hätte ich auch gerne gehabt damals als Au-pair, aber ich musste mich auch um Kinder und die Wäsche gleichzeitig kümmern.
Nee, das hatte ich nicht. Das war schon, es war sehr entspannt. Ja. Also, ich hatte immer Glück mit meinen Gastfamilien, auch in Norwegen. Das war schon cool. Ja. Genau. Aber warte mal, ich habe den Faden jetzt verloren. Was war die Frage?
Nee, ob du auf begrenzte Zeit dann dort warst. Aber warst du, hast du beantwortet.
Genau. Ich kam im Kindergarten.
Ja, hätte ich auch kurz antworten können. Ja,
alles gut. Und dann hast du, wie kamst du dann mit Kopenhagen? Und wie war da dann die Wohnungssuche? Und wusstest du dann schon, okay, wie komme ich die nächsten Monate finanziell über die Runden? Was wird sich ergeben? Muss ich mir einen Job suchen? Wie war dann die Situation?
Also ich hatte keinen konkreten Plan, als ich da ankam. Ich wusste nur, okay, jetzt erstmal Au-pair. So von Instagram, also als Content-Creator-Leben, war schon voll lang mein Traum. Das fand ich schon immer irgendwie reizend. Gerade auch im Aspekt mit Freiheit. Und dann, lass mich mal kurz überlegen. Also ich hatte gar nicht so, also Plan B war auf jeden Fall, dass ich mir einen Kellnerjob suche oder so. Aber ich wusste, ich will das jetzt mal probieren mit der Selbstständigkeit, also mit YouTube und Instagram und da meine ganze Zeit reinstecken, weil mich das auch total erfüllt. Und dann habe ich es einfach mal gesagt, ich versuche es, wenn es irgendwann mal knapp wird, suche ich mir halt noch einen Kellnerjob dazu oder so. Aber ich versuche es jetzt einfach mal mit der Selbstständigkeit. Und dann bin ich auf Wohnungssuche gegangen und habe bei Facebook viel geschaut nach WGs, aber auch da wieder schwierig mit den Katzen. Zum einen sind die Katzen im Haus erlaubt, zum anderen mit WG eh schwierig mit 2 Katzen, weil ich ja meine Tür, also die sind sehr anhänglich auch an bei mir.
Und Kopenhagen soll ja auch mega teuer sein, ne? Also das höre ich so oft von Leuten, so eigene Wohnungen. Also ich wohne in Helsinki, das ist jetzt auch nicht die günstigste Ecke, aber ich habe gehört, Kopenhagen soll richtig teuer sein.
Ja, ich habe mal gelesen, das ist die drittteuerste Stadt Europas. Ja, da haben wir auch, also ich habe immer so das Mindset, ach, es wird schon irgendwie, irgendwie finde ich schon einen Weg. Aber ich habe ganz viel von außen Ängste dann auch mitgetragen bekommen. So. Und dann dachte ich so, was mache ich hier eigentlich? Kann ich mir das überhaupt, ist das überhaupt vernünftig, was ich hier mache? Und alle sagen, das geht nicht, weil es so teuer ist und so. Also das habe ich schon auch mitbekommen. Und es ist auch teuer, also es ist teuer.
Hauptstadt halt,
ich zahle hier gerade. Ja, ich habe ein 8,9 Quadratmeter Zimmer und ich zahle mehr als 1.000 Euro Miete. Aber warm, aber ja. Ich zahle viel, wir zahlen viel. Oh. Ja. Aber dafür habe ich auch eine wunderschöne Wohnung mit direkt am Feld. Also, um auf die Frage zurückzukommen. Ich habe viel bei Facebook geschaut und habe auch bei Instagram mal in der Story geteilt, ob es irgendjemand gibt, der vielleicht auch in Kopenhagen eine Wohnung sucht, dass man sich zusammen eine Wohnung sucht und eine WG gründet sozusagen. Und da hat sich dann tatsächlich eine Person gemeldet, die dann auch meine Mitbewohnerin wurde, also die liebe Anni. Und dann haben wir uns getroffen. Eigentlich wollten wir uns erstmal kennenlernen. Wir haben gesagt, wir können ja Freitag mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann hat aber Wiebke wieder, die mir auch den Au-pair-Job verschafft hat, mir einen Link geschickt für eine Wohnungsbaugesellschaft, die gerade so eine offene Wohnungsbesichtigung haben bei einem Haus, was neu gebaut wurde. Und das habe ich Andi dann auch geschickt und war so, ja, wir können ja mal hingehen und uns die angucken. So. Also als ob das jetzt beim ersten Mal klappt, aber wir können ja mal gucken, wie das so abläuft und so. Und dann sind wir hier hingekommen. Es war halt so eine offene Wohnungsbesichtigung, haben uns die Wohnung hier in dem Komplex halt angeschaut, war ganz schön. Und dann haben sich alle bei der Maklerin angestellt. Wir wussten nicht warum, haben uns dann halt auch mal bei ihr angestellt und waren dann so, ja, hi, wir haben gesehen, alle kommen zu dir. Warum? Was müssen wir machen? So, wir, also kannst du uns Infos geben oder keine Ahnung. Und dann meinte die Maklerin, ja, also ihr seid jetzt hier eine der Ersten, die bei der Besichtigung waren und wenn ihr eine Wohnung haben wollt, könnt ihr eine haben und ihr könnt euch auch aussuchen, welche Wohnung ihr haben wollt.
Ach krass.
Und wir kannten uns ja nicht, wir haben uns 10 Minuten vorher kennengelernt an den Situationen und wir waren so, oh Gott, okay, ja, wollen wir zusammenziehen? Ja, okay, dann machen wir das jetzt einfach. So ein bisschen, also es ging so einfach und so schnell, dass wir schon zwischenzeitlich dachten, hoffentlich ist das nicht ein Scam oder so, weil die wollten noch nicht mal, also die wollten noch nicht mal Gehaltsnachweise oder irgendwas. Ja. Sie haben einfach uns den Vertrag geschickt, wenn wir sagen, wir wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nehmen eine Wohnung mit Feldblick, ist ja klar und so. Und dann haben wir uns halt die Wohnung hier rausgepickt. Mhm. Und dann ging das alles super easy und super schnell. Also wieder irgendwie so ein Zeichen, dass es sich manchmal einfach fügt, wenn es kommen soll. Weil ich habe gedacht, jeder hat es mir auch gesagt, und es ist auch oft so, Wohnungssuche in Kopenhagen, oh Gott, unmöglich, vergiss es, mit Katzen schon mal gar nicht und so.
Das hört man aber generell voll oft bei Wohnungsbesichtigungen. Mhm. Also ich bin auch schon in meinem Leben mega oft umgezogen, auch in teure Großstädte. Und da hieß es auch immer, nee, dafür, also viel Spaß dafür, da kannst du 3 Monate suchen. Ich habe irgendwie nie länger als 10 Tage gesucht oder so. Mhm, also ich hatte da auch immer ein Händchen, weil ich auch immer denke, ja, es kommt schon aufs Mindset drauf an. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, bei München habe ich ein bisschen länger gesucht damals, aber...
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, also wie Anna das jetzt auch sagt, in Skandinavien und auch hier in Finnland haben die noch, also in Finnland haben die von mir auch noch nie einen Gehaltsnachweis sehen wollen und das ist jetzt auch schon hier meine 3. Wohnung.
Gott sei Dank, als ob mir jemand die Wohnung gegeben hätte. Ich hab
ja nichts mit dir. Ja, also bei uns gucken die eigentlich immer nur mit der Personennummer, können die ja schauen, ob du Schulden hast oder so. Das haben sie alle geguckt. Aber ja, mehr wollten sie nicht wissen. Arbeitsvertrag nicht. Job hat die auch nicht interessiert, dass ich ja da arbeitslos sein können.
Ja, finde ich gut. Das kommt mir entgegen. Ja.
Und in Deutschland so Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate und Schufa-Auskunft und keine Ahnung.
Und schlimmstenfalls sogar noch Gehaltsnachweise der Eltern. Also eine Freundin hat mir auch erzählt, als sie zur Wohnungsbesichtigung in München gegangen ist.
In unserem Alter?
In unserem Alter. Sie hat gesagt, hallo, ich bin seit 8 Jahren selbst für mich verantwortlich, ich verdiene mein eigenes Geld und die haben trotzdem irgendwie noch eine, wie heißt denn das, so eine Erklärung von den Eltern haben wollen. Wo sie auch gesagt hat, ja, besten Dank
auch. Ja, also da fängt es dann schon an, lächerlich zu werden.
Ja, oh Mann.
Naja, gut, okay, München ist zum Glück jetzt nicht unser Thema. Wir gehen zurück ins beschauliche Kopenhagen. Ja, also voll cool, dass es mit der Wohnung so gut geklappt hat und mit der neuen Mitbewohnerin dann offenbar auch. Also ihr habt dann die Wohnung genommen und habt nicht festgestellt, dass ihr euch ganz furchtbar findet.
Nee, wir haben uns super verstanden, das hat alles gut gepasst. Sie ist dann im Sommer zurück nach Hamburg gezogen, weil sie hier studiert hat und dann da einen Job gefunden hat. Möchte aber jetzt auch wieder zurück nach Kopenhagen.
Ja.
Okay. Also falls jemand eine WG sucht, sie ist wieder auf WG-Suche.
Okay.
So nebenbei. Und dann kam meine neue Mitbewohnerin und wir verstehen uns auch. Also wir sind ein Herz und eine Seele.
Ah, okay. Das ist
mega cool. Ja, war auch direkt, hab direkt der ersten Person, die hier besichtigt hat, die Wohnung gegeben, weil auch wieder Bauchgefühl. Und das hat sehr, 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 sehr gut gepasst.
Ja. Cool. Und hast du dann schon schnell Anschluss in Kopenhagen gefunden? Also kanntest du überhaupt irgendwen, als du dahin gezogen bist? Oder wirklich gar niemand?
Ich hatte schon Bekanntschaften. Aber mein jetziger Freundeskreis, die habe ich dann alle so zwischen erst ab Februar, März so die ersten kennengelernt.
Mhm.
Ja, also deswegen meine ich ja auch so das erste Jahr, man freut sich, wenn man irgendwen hat. Und meistens, habe ich jetzt auch von anderen gehört, braucht es schon so ein Jahr oder so, bis man dann wirklich Freundschaften aufbaut. Weil das dauert ja auch, bis du dich fallen lassen kannst. Und dann bist du ja auch in dieser besonderen Situation, dass man in der Regel ja niemanden vorher kannte. Also alle Personen sind neu.
Mhm.
Und zumindest bei mir, ich brauche schon ein bisschen, um warm zu werden, um mich dann komplett fallen zu lassen und so komplett ich selbst zu sein. Und sagen wir mal, also ich habe meine Freundin Babette im Februar kennengelernt. Dann kamen noch 2 im März. Und so kam das dann so schleichend und dann dauert es, wie gesagt, auch erstmal, bis man sich komplett fallen lassen kann. Das war dann wahrscheinlich Sommer, Spätsommer und so. Mhm. Also 1,5 Jahre nach der Auswanderung. Und jetzt hat sich's gesettelt, würde ich sagen. Also jetzt habe ich einen wundervollen Freundeskreis und wundervolle Leute um mir.
Hast du die dann über Social Media oder über deine Tätigkeit kennengelernt oder anders?
Ja.
Okay.
Also Babette zum Beispiel hat mir geschrieben, dass sie auch ausgewandert ist und ob wir uns nicht mehr treffen wollen.
Mhm.
Und dann habe ich im März nämlich mal so ein Community-Treffen gemacht mit anderen, die auch ausgewandert sind nach Kopenhagen. Und da waren wir dann 5 Mädels, glaube ich, und haben uns auf einen Kaffee getroffen. Und davon sind dann, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja doch, 2 Freundschaften auch, also zwei gute Freunde von mir sind dadurch dann auch entstanden.
Cool. Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, so mit, dass du die dieses Social Media und Content Creator aufbauen wolltest, beziehungsweise ja jetzt inzwischen auch aufgebaut hast. Das ist ja was, was viele, gerade jüngere Leute auch beschäftigt, die dann sagen, boah, wir wollen Influencer werden und wir wollen gerne so unser Leben auf Social Media teilen. Lief das dann so genauso gut wie Wohnungssuche und Auswandern und auf Bauchgefühl hören, oder ist das dann letztendlich doch mehr Arbeit, als man von außen so sieht? Und ja, wie geht's dir so damit? Weil du teilst ja in deinen Stories und in deinem Blog auch sehr, sehr persönliche Eindrücke aus deinem Leben. Ist das manchmal nicht auch irgendwie so ein bisschen, also ich stelle es mir so ein bisschen gruselig vor, wenn ich so wüsste, okay, die halbe Welt kann mir dabei zugucken, wie ich mein Müsli mache oder wo ich so lang jogge. Also ich glaube, ab einer gewissen Reichweite hätte ich Angst, dass dann da irgendeiner um die Ecke steht und sagt,
oh, hallo, ich bin's.
Kann ich mich ja mal drauf ansetzen.
Ja, man muss sich bewusst sein, dass man zahlt ja immer einen Preis im Leben. Egal für was du dich entscheidest, du zahlst auf der anderen Seite irgendeinen Preis. Und dann ist halt immer die Frage, bist du wert, diesen Preis zu zahlen? Und wie du gerade schon sagst, das ist ein Preis davon, wenn man jetzt Influencer werden möchte, dass man halt schon mit seiner Privatsphäre bezahlt, wobei man natürlich auch nicht alles zeigen muss. Also es geht sogar ohne das Gesicht zu zeigen, würde ich erstmal. Es gibt immer einen Weg. Mhm. Aber man zahlt, also ich zahle schon mit meiner Privatsphäre. Und ich teile gute Momente und nicht so gute Momente und möchte da so authentisch wie möglich sein, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht für jeden was ist, so komplett privat sich zu zeigen. Auch, ich meine, die Leute kennen meine Wohnung und so, ne? Ja, aber das, also den Preis zahle ich gerne und es hat sich auch entwickelt, also bisher war ich noch nicht darauf angewiesen, den Kellnerjob anzunehmen. Ja. Dankbarerweise hat das dann irgendwie doch geklappt. Aber es ist, ich würde mal vermuten, dieser Winter jetzt, der war ziemlich hart für mich. Meine Mama ist im Dezember gestorben und ich glaube, dann habe ich mich total in die Arbeit auch gestürzt und hatte so ein bisschen Burnout-mäßig. Und weil man, glaube ich, komplett unterschätzt, wie viel Papierkram da mit dranhängt bei diesem Content-Creator-Ding. Also es ist dieser ganze Steuerkram. Erstmal, wobei ich da euch die Angst nehmen kann, ich glaube, das ist in Dänemark deutlich einfacher als in Deutschland. Mhm. Allein schon, weil man die Krankenversicherung hier mit drin hat. Ah, muss ich mich ja nicht drum kümmern. Ja, also wenn du hier gemeldet bist, dann bist du krankenversichert. Ja. Mhm. Also das ist eigentlich, glaube ich, einfacher als in Deutschland. Nur mir fällt das ganz doll schwer. Und ich habe keine Struktur. Ich bin, alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, widerstrebt mir total, aber damit kommt man halt einfach in Berührung, wenn man selbstständig ist, auch wenn man Content-Creator ist, dann super viele E-Mails, super viele Vertragsverhandlungen, und irgendwann hatte ich halt gar keine Zeit mehr für das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich ich wollte hier durch Kopenhagen gehen und Videos machen und Cafés zeigen und Podcasts aufnehmen und alles Mögliche. Den Podcast habe ich zwischenzeitlich komplett runtergefahren, weil ich eigentlich nur noch in diesem Orga-Kram war und dann halt realisiert habe, also so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Und ich brauche irgendwie mal Entlastung, weil so, das war zu viel mit Podcast und YouTube und Instagram. Das alles für sich wäre schon ein Vollzeitjob eigentlich. Und es war viel zu viel. Ja. Und dann hat Marie, eine Podcast-Hörerin, das aufgeschnappt, dass ich das so gesagt habe, hat sich bei mir gemeldet, auch wieder so. Ich habe bei verschiedenen Managements dann angefragt, aber habe nur Absagen bekommen. Und sie hat mir dann eine E-Mail geschrieben und das hat auch bei uns sofort gematcht. Und jetzt habe ich seit Januar eine Assistentin, also sie mir bei den E-Mails und so hilft und endlich mal Struktur reingebracht hat. Sie hat, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als sie gesehen hat, dass ich das alles nur, also dass das alles so in meinem Kopf nur war, Mental Overload extrem. Ich wusste überhaupt nicht, wie das war. Also sie bringt jetzt mal Struktur in mein Leben, so. Das tut mir sehr, sehr gut, weil ich bin so ein Freigeist. Ich will die kreativen Sachen machen. Ich möchte nicht mit diesem E-Mail-Kram. Aber das ist ja auch nochmal ein Schritt in der Selbstständigkeit, diesen Schritt zu gehen, weil man dann ja finanziell noch für eine andere Person mitverantwortlich ist und so, das dann auch nochmal so war.
Ja, das war ja aber meine nächste Frage gewesen, ob sie das jetzt quasi freiwillig dir da hilft oder weil...
Das hätte ich, das kriegt tatsächlich, habe ich auch schon mal eine Anfrage bekommen, aber das würde ich nicht annehmen wollen. Also ich möchte meine Mitarbeiterin dann schon bezahlen und sie macht das jetzt gerade so für mich. Und sie möchte auch nach Kopenhagen auswandern und dann können wir vielleicht noch mehr zusammenarbeiten oder so, das wäre... Sehr cool.
Voll cool. Ja, ich habe da voll Respekt vor diesem Influencer-Job, weil es wird ja auch von voll vielen Leuten, also ich kenne viele und ich bin anderer Meinung, aber von vielen wird das ja auch so ein bisschen belächelt, so ja, machst ein paar Stories, ein paar Beiträge und hast du eine Stunde erledigt am Tag. Also ich kenne so viele, die das sagen.
Merken wir ja, wenn wir uns Reels drehen.
Wir sind ja beide auch, Konstanze und ich, sehr aktiv für Nordic Way und denken auch so ein Reel vorbei, 3 Stunden vorbei. So, es geht echt. Und das ist ja nur ein Reel, ne? Da kommen ja noch viele andere Sachen dazu. Aber da hat man ja bestimmt dann auch, wenn man dann drauf angewiesen ist, dann so mit sich nach hinten lehnen und Pause machen mal 3 Tage, ist dann wahrscheinlich auch schwierig, ne? Wenn man dann wirklich so in diesem Rad drin ist, so, boah, man muss halt ständig eigentlich liefern.
Ja, das lerne ich gerade, dass ich auch mal, weil du kannst ja immer arbeiten. So, egal wann, du kannst immer. Eben, das muss ich, also das habe ich ganz doll jetzt auch gelernt, wo ich dann, ich habe im März hatte ich wirklich so einen richtigen Mental Breakdown, so voll den Nervenzusammenbruch-Moment und habe dann spontan Flüge gebucht nach Teneriffa, war da im Co-Living Space und habe dann auch andere Selbstständige da getroffen und die machen halt Samstag und Sonntag frei zum Beispiel oder machen halt so geregelten Feierabend. Das hatte ich gar nicht, weil das schon so Hand in Hand geht auch mit dem Influencer-Ding und das habe ich jetzt radikal umgestellt bei mir, dass ich mehr Freizeit habe und seitdem geht es mir viel besser und ich bin auch viel kreativer und so und das hat viel verändert. Ich wollte noch irgendwas sagen, das ist mir jetzt entfallen. Was ich noch grundsätzlich zu dem Influencer-Ding oder grundsätzlich für jeden Job eigentlich sagen möchte, ist, dass man das nicht nur für Geld machen sollte.
Ja.
Also ich glaube, das ist der komplett, weil zum einen braucht es lange, bis sich das entwickelt, wobei es kann auch schnell gehen, wenn du irgendwie ein Reel hast, was durch die Decke geht, aber ich habe Instagram, mache ich seit 2018 und ich verdiene erst seit 2 Jahren oder so Geld damit. Also ich habe das jahrelang ohne Geld gemacht und habe da genau die gleiche Zeit reingesteckt, weil ich das liebe, über Skandinavien allein zu sprechen. Und der Podcast ja sowieso und YouTube auch. Also es fließt so viel Zeit in YouTube, was ich ja liebe. Videos schneiden könnte ich den ganzen Tag machen und filmen und so. Aber verglichen mit dem Arbeitsaufwand ist die Bezahlung lächerlich. Also das ist komplett unverhältnismäßig, noch zumindest, also komplett unverhältnismäßig. Und wenn man das nur macht, um Geld zu verdienen, dann glaube ich, geht es ganz schnell in eine falsche Richtung.
Aber wenn ich jetzt mal eine Expertin fragen darf, verdient man mehr Geld mit YouTube oder Podcast? Oder Instagram? Was ist da so am besten?
Oh Gott, jetzt fragst du mich was. Oh Gott, finanziell kein Plan, muss ich. Also, ich glaube, also
Podcast
geht jetzt erst bei mir los, dass ich da überhaupt mit Geld verdiene. Das habe ich eigentlich nie mit Geld verdient. Also das startet seit einem Monat oder so. Deswegen da kein Plan. YouTube kann man wahrscheinlich am meisten mit verdienen, weil man ja da Kooperationen machen kann und die Klickeinnahmen. Und bei Instagram ja quasi nur mit den Kooperationen. So. Aber YouTube braucht auch viel mehr Zeit als Instagram. Deswegen weiß ich nicht, ob das mit einem Zeitverhältnis dann vielleicht doch eher Instagram.
YouTube, ich habe auch schon ein paar Videos geschnitten in meinem Leben. Da sitzt man lange dran, das stimmt, ja.
Ja, mehrere Tage. Und ich kann auch noch viel mehr.
Oh ja, auf jeden Fall.
Wie machst du es jetzt? Also, dein Thema ist ja wirklich Freiheit und Skandinavien und Gelassenheit. Wie schaffst du es jetzt bei diesem ganzen Workload trotzdem noch Hügel im Leben zu haben? Also, ich meine, die Ausblicke so in deinen Stories, die sind ja immer wunderschön. Aber wenn man weiß, okay, ich sitze die ganze Zeit da und mache Fotos und muss die hochladen und sortieren und so, ist es vielleicht schon nicht mal so hügelig.
Also zu dem letzten Punkt, was du gerade gesagt hast, das ist keine Arbeit für mich. Erfüllt mich komplett. Das mache ich nicht. Also das ist einfach, ich liebe das. Ich war ja auch eine Woche auf Wangerooge ohne Handy. Da war so ein Experiment. Habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht, falls einen das interessiert. Da war ich eine Woche ohne Handy und da habe ich das voll vermisst, so, weil ich gehe schon sehr achtsam durch die Welt, würde ich sagen. Und ich liebe das, so Momente festzuhalten und die mit anderen zu teilen, die sich auch daran erfreuen. Jetzt zum Beispiel hier mit Dänemark. Ich sehe, glaube ich, oft Sachen, die andere übersehen. Also ich bin auch, glaube ich, manchmal nervig, wenn man mit mir unterwegs bin, bin ich immer so, guck mal, wie schön, oh, wie schön. Ich höre gar nicht mehr auf, so zu reden. Und das ist halt cool, wenn ich das einfach festhalten kann und andere daran teilhaben lassen kann, die sich dann auch daran erfreuen, weil die zum Beispiel auch den Wunsch haben, auszuwandern und das so für ihr Vision Board nehmen oder einfach das Dänemark-Gefühl mögen. Also das tatsächlich fällt mir nicht schwer. Und jetzt lerne ich das auch gerade wieder neu, weil jetzt dieser Winter war. Also die letzten Monate war ich auch ziemlich so in der Trauerphase. Da war es schon auch schwer für mich, muss ich zugeben. Da war auch nicht viel Hücke in meinem Leben. Das war einfach eine krasse Zeit. Aber ich glaube, das ist so eine Ausnahmesituation, ist auch verständlich. Und vielleicht muss man auch einfach mal auf den Boden fallen, um dann zu merken, okay, ich muss was ändern. um dann wieder einen anderen Kurs einzuschlagen. Das war bei mir jetzt im März der Fall. Und jetzt bin ich Gott sei Dank wieder, dass ich auch so die kleinen, also ich habe jetzt nie, Lebensfreude an sich habe ich nie verloren. Ich sehe schon das Leben als Ganzes, als Geschenk und bin unfassbar dankbar, dass ich mir jetzt schon mal den Traum erfüllt habe, auszuwandern. Jetzt noch mal mehr, weil ich schweife jetzt voll ab. Aber ich komme am Ende wieder zurück auf die Frage. Also ich habe jetzt, mir wurde ja jetzt vor Augen geführt, dass das Leben halt schneller vorbei sein kann, als man denkt. So, meine Mama hat ja niemals damit gerechnet, dass sie ihre Rente nicht ausleben kann. So. Das hat mir jetzt nochmal mehr vor Augen geführt. Ich weiß nicht, wann mein Leben vorbei ist. Es kann jederzeit vorbei sein. Ich habe keine Ahnung. Und wenn ich dann auf dem Sterbebett liege und zurückgucke und sehe, dass ich mir meine Träume nicht erfüllt habe, jetzt die Auswanderung zum Beispiel, dann wäre ich tot unglücklich. Also es wäre halt, würde ich bereuen. Und deswegen ist es mir wichtig, mein Leben auch zu genießen. Ich habe keine Ahnung, ob das gerade Sinn macht, was ich sage. Auf jeden Fall hat das jetzt mir nochmal vor Augen geführt, dass ich nicht, also dass es in meinem Leben nicht darum geht, durchzuhalten und ja, ich arbeite jetzt 40 Jahre und dann die Rente, da lasse es mir dann gut gehen oder ich bleibe jetzt in der Beziehung, weil die mir Sicherheit schenkt und Geborgenheit, aber die mich überhaupt nicht, bin gar nicht richtig so, ist gar keine richtige Liebe, aber gut, das ist jetzt, was soll ich denn sonst machen, mich trennen, dann habe ich ja noch mehr. Ich möchte mein Leben leben und wenn mich ein Job nicht erfüllt, dann will ich da raus und wenn mich mein Standort, also dann will ich halt meine Träume verwirklichen, so. Und jetzt, genau, ich möchte auch die kleinen Alltagsfreuden genießen, die ich ja dann jetzt hier habe, weil ich ja schon ausgewandert bin. Und zum Beispiel ich habe einen wunderschönen Ausblick ich gucke auch jetzt gerade raus, von meinem Balkon, ich sehe halt total das Feld und es ist so ein Geschenk und ich sehe jeden Abend den Sonnenuntergang und es ist, und ich sehe hier so, ich kann hier Zimtschnecken essen und halt so diese kleinen Freuden, die nehme ich bewusst wahr und nicht als selbstverständlich. Also das ist mir ganz wichtig, so zum Thema Hücke. Ich nehme das nicht als selbstverständlich und ich will morgens meinen Kaffee trinken, nicht nebenher runterkippen, sondern den bewusst genießen und bewusst die Meeresluft genießen, die ich hier habe und mein schönstes Geschirr verwenden, weil ich oft denke ich so, ja gut, wenn ich mir was koche, dann kann ich auch einfach das unwichtige Geschirr nehmen, sondern ich versuche, das schöne Geschirr zu nehmen und meine Lieblingstasse zu nehmen und halt alles als Geschenk zu betrachten und so halt und mich mal hinsetzen und kurz mal durchschnaufen und wenn ich merke, es wird mir zu viel, dann bewusst dagegen gehen, meditieren, spazieren gehen, irgendwie so. So bringe ich mir gerade Hücke in mein Leben.
Ja, ich glaube, für viele ist auch so eine große Veränderung oder so ein großer Schritt ist ja immer ist schon auch immer mit so Unbequemlichkeiten verbunden. Du musst ja erstmal anpacken und Sachen machen und Papierkram machen und dann musst du packen und dann musst du dich vielleicht trennen und dann musst du dir eine Wohnung suchen und das ist ja so, die Leute sehen immer so diesen, oh Gott, was soll alles auf mich zukommen? Nee, ich mach's nicht. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt auch ausgewandert und so, ich habe, glaube ich, jetzt 2 Jahre davon gesprochen. Ja, ich ziehe mal nach Finnland. Und dann habe ich aber so gedacht, so, boah, dieser letzte Schritt, dann es wirklich zu machen, wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, hat mich überhaupt keine Überwindung gekostet. Also es war schon auch so, wo ich mir dachte, so, oh nee, jetzt hast du erstmal einen Haufen Orga-Kram, den du machen musst. Aber das machst du dann. Ja. Dann musst du dich da einmal irgendwie einen Monat durchquälen oder 2. Und dann hast du es aber auch. Und dann das Gefühl, wenn du es dann gemacht hast, das ist dann unbezahlbar. Das ist dann richtig gut. Aber so der Weg ist schon immer so. Ja, und ich glaube, davon lassen sich halt dann viele Leute abhalten, weil man erst mal durch Unbequemlichkeiten durch muss.
Ja, verstehe ich auch. Ist auch. Ja. Kostet ja auch voll Überwindung. Ist nicht in der Komfortzone. Nee,
absolut nicht.
Also ich verstehe es.
Ja, und kostet total Energie.
Das ist auch was. Wirklich, das erste, also mindestens das erste halbe Jahr war ich komplett energielos. Es hat mir alle meine Energie gekostet. Das ist so anstrengend auszuwandern, weil du musst, alles kostet Energie. Du musst Kontakte aufbauen. Es ist alles neu für dich und so. Das ist schon auch nicht so zu unterschätzen. Ja. Gleichzeitig natürlich, also nur, dass man es so im Hinterkopf hält. Das soll jetzt kein Hinderungsgrund sein. Was ich auch immer versuche, mir das Schritt für Schritt. Also, weißt du, erst kümmere ich mich darum, dass ich meinen Wohnort abmelde. Das ist völlig die falsche Reihenfolge, aber als Beispiel. und dann suche ich jemanden für die Katzen und dann gucke ich so Schritt für Schritt.
Ja.
Nicht den großen Haufen auf einmal.
Genau, das habe ich mir auch gesagt. Ich hatte auch immer im Kopf so eine To-Do-Liste mit 20 Sachen, die ich zu erledigen habe. Und dachte ich mir so, nee, eins nach dem anderen. So, du kannst nicht alle 20 Punkte innerhalb von 2 Wochen abhaken. Das geht allein gar nicht, weil du für das eine dann das andere haben musst und so weiter, um da überhaupt weiterzukommen. Aber da muss man sich dann selbst auch, darf man sich selbst dann nicht zu viel stressen. Hauptsache, man macht sie, aber man hat sie ja nicht jetzt mega eilig mit allem.
Ja. Und es ist ja auch keine Leben- und Todentscheidung. Das ist halt dieser nervige Papierkram, aber ja. Mein Gott.
Ja. Hm. Aber zum Auswandern gehört ja auch Sprache lernen dazu. Erzähl mal, wie klappt es da mit Dänisch? Ist ja nochmal eine undeutlichere Version von Norwegisch.
Ja, und was?
Sarah.
Ja, doch. Also ich muss sagen, es war Vor- und Nachteil zugleich, dass ich erst Norwegisch, Schwedisch und jetzt Dänisch lerne, weil die Sprachen sind schon ähnlich, aber doch verschieden. Und in meinem Kopf, also in meinem Gehirn, fehlt leider die Abgrenzung, das ist Norwegisch, das ist Schwedisch und das Dänisch. Das verschwimmt total und ich sage auch mittlerweile, ich spreche Skandinavisch, weil sobald ich ein Wort nicht weiß, also meine Dänischlehrerin, ich mache hier einen Sprachkurs, ich komme gleich drauf zurück. Ich glaube, der öfteste Satz, den sie sagt, ist, das war Schwedisch, aber ich weiß, was du meinst. Und dann.
Ich musste gerade nur so lachen wegen Skandinavisch, weil Konstanze und ich einen April-Scherz gemacht haben auf Instagram, dass wir ab sofort Skandinavisch-Kurse anbieten. Jetzt musste ich gerade lachen, weil. Gibt's ja nicht Skandinavisch, aber.
Doch,
irgendwo also, wohl schon.
Doch, natürlich gibt's das. Ich spreche das ständig.
Ich auch. Und in der Praxis ist es ja auch eigentlich egal. Also ich glaube, den Bäcker interessiert es jetzt nicht, ob ich Bröa oder Brühl sage. So, das sage ich, weiß, was ich meine, das Brot. Aber für den, ich das glaube ich auch nicht. Also Dänisch, wie du siehst, ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage. Ich tue mich auch schwer, weil ich immer denke, oh, ich könnte es doch auch norwegisch aussprechen. Oder? Nein, ich muss jetzt Schokoleo sagen oder so.
Aber du kommst ja auch zurecht, wenn du norwegisch sprichst, wahrscheinlich.
Eben, im echten Leben klappt es schon, aber... Ja. Jetzt habe ich mich halt schon, also der Dänischkurs hier, das ist so, ist kostenlos, wenn du hierher ziehst. Du zahlst einen Kredit, heißt das auf Deutsch? Nee, nicht Kredit, Deposit. Kaution. Ja, mir fehlt immer das deutsche Wort. Das zahlst du, machst dann deine Dänischkurse und wenn du bestanden hast, kriegst du das Geld zurück. Und eigentlich kannst du nach jedem Kurs aufhören. Und es gibt irgendwie, also jetzt in meiner Sprachschule, 5 Module. Und nach 5 kannst du auch die dänische Staatsbürgerschaft bekommen und so. Und bevor du anfängst, hast du halt erstmal ein Interview und dann wirst du eingeordnet. Und ich habe gestartet mit M4, also dem zweithöchsten. Und habe dann mit, also Schreiben und Lesen und Hören, das ist alles überhaupt kein Problem für mich, muss ich sagen. Vor allem jetzt, wo ich Dänisch auch öfter gehört habe, das verstehe ich eigentlich in der Regel ohne Probleme so, wenn es jetzt nicht so ein spezifisches Thema ist. Aber sprechen ist halt der Knackpunkt. Und dann bin ich mit Ach und Krach noch, also hat sie gesagt, eigentlich war das nur Norwegisch, Anna. Weil wenn ich das Thema nicht kenne, rede ich halt Norwegisch, weil ich keine dänischen Vokabeln habe. Und dann hat sie mir gesagt, aber du kannst nochmal weiter jetzt. Komm, aber bitte für den nächsten Kurs lern mal bitte Dänisch zu sprechen. So. Und ich wusste nicht, dass wenn man sich für den 5. Kurs anmeldet, also den letzten, dann, also ich muss den jetzt bestehen, sonst kriege ich meine Kaution nicht zurück. Das heißt, ich muss jetzt die dänische Aussprache auch noch lernen, sonst. Zumindest versuche ich es mal. Mal gucken. Ich habe den, im August geht es wieder los mit meinem Kurs. Und dann mal schauen. Ja. Aber langfristig würde ich eigentlich lieber Norwegisch sprechen, weil ich finde die Sprache ästhetischer.
Echt?
Schon, aber...
Ich finde es genau andersrum.
Du findest Dänisch ästhetischer?
Ich finde, also ich spreche Schwedisch besser, aber ich liebe Dänisch. Also Dänisch reden macht mich glücklich.
Ach, okay.
Und das Schlimme ist, also ich arbeite gerade darauf hin, dass ich auch Dänischkurse gebe.
Ach, cool.
Und ich muss dann aber darauf achten, dass ich erst Schwedisch unterrichte und dann Schwedisch, weil ich kann von Schwedisch auf Dänisch wechseln, aber ich finde den Weg zurück nicht. Und wenn ich einmal in diesem Dänischen drin bin...
Witzig.
Ich war letztes Jahr war ich in Kopenhagen und habe auch so ein paar Bücher gekauft und habe da mit dem Inhaber von der Buchhandlung so ein bisschen gequatscht und hat so gefragt, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Schwedischlehrerin und so. Und dann fragte er so, ja, aber fällt es dir leicht, also als Kifte mellem Dansk og Svensk? Und ich so, ja. Und 2 Tage später hatte ich da meine Schwedischschüler.
Und hast du
und dachte, Also wenn man das so die ganze Zeit spricht und dann versuchst du deinen Schwedischschülern zu sagen, ja, wie er Iboben, Pussin, Enual Tress. Und die gucken und denken, what?
Das ist halt das Ding, weil wir nichts als Muttersprache haben. Ich glaube, wenn du wenigstens eine der 3 Sprachen als Muttersprache hast, dann hast du das immer fest als Anker. Und die anderen sind dann Bonus. Sprachen, aber wenn du keins als Muttersprache hast, ist es schon schwierig fürs Gehirn, das zu separieren. So. also in meinem Gehirn.
Also ich habe Finnisch als Muttersprache und mir fällt es trotzdem auch schwer.
Aber ist okay. Jetzt hast du meine Theorie zerstört.
Die Theorie funktioniert nicht. Schade. Ich bin auch alles komplett querbeet. Aber ich hatte auch in der Uni eine Zeit lang Dänisch und Schwedisch parallel und ich bin auch, nee, das war zu viel für meinen Kopf.
Das aber unsere Dänischlehrerin hat uns damals an der Uni immer gesagt, also es war unsere Zweitsprache und unsere Dänischlehrerin sagte dann immer, jetzt stellt mal euren schwedischen Akzent hier aus, ich will Norwegen, ich will Dänisch. Das war so lustig.
Aber wie sind dir denn die Dänen so bisher begegnet? Also man sagt ja immer so ein bisschen, Dänemark ist das Italien von Skandinavien. Also sind die im Vergleich zu den Norwegern jetzt zum Beispiel entspannter? Merkst du da einen großen Unterschied? Weil ich habe die Dänen bisher sehr entspannt kennengelernt und sehr freundlich auch. Also, oder würdest du die jetzt, bist ja schon länger da als einen Monat oder zwei, oder würdest du die doch auch eher als verschlossen einstufen?
Interessant. Ich habe das noch nie gehört, dass Dänemark das Italien von Skandinavien ist. Witzig. Muss ich mal drüber nachdenken. Also ich habe bisher nur nette und aufgeschlossene DänInnen kennengelernt. Ich mache jetzt auch gerade so einen Sportkurs einmal die Woche morgens, nur mit DänInnen. Mm. Und die sind alle super, super, super aufgeschlossen und helfen mir immer weiter. Und das Gefühl habe ich auch grundsätzlich so. Und jetzt, wo du das auch eben gesagt hast, ja, vielleicht tatsächlich sogar schon. Also die sind vielleicht noch mal ein bisschen gelassener als die Norweger, wenn ich das jetzt so vergleiche. Und ich habe auch leichter Zugang zu den Dänen. Ich weiß gar nicht, also Norweger habe ich kaum kennengelernt damals.
Ah, okay.
Muss ich sagen. Also das habe ich nur positive Erfahrungen bisher gemacht. Es ist trotzdem schwer, dänische Freunde zu finden, weil ja, musst du schon irgendwie entweder über einen Job, das habe ich jetzt nicht, oder Hobbys oder so, oder Freiwilligenarbeit. Ja, aber die sind genauso aufgeschlossen wie alle anderen auch. Habe ich bisher zumindest nur positive Erfahrungen mitgemacht. Ja, ich weiß nicht, also ich habe es jetzt auch so den Vergleich gemacht, dass die DänInnen generell sehr entspannt sind. So, ich war, also jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich das... Aber in Stockholm war das irgendwie eher so ein bisschen schicker vielleicht noch und ein bisschen... Ja, nicht so,
genau,
hier ist ja
auch, sprichst.
Ja, hier ist ja so oversize und ne, so voll gechillt und entspannt.
Ja, Stockholm ist mehr classy.
Genau. Ja. Überhaupt kein Problem, in Schlafanzughose nochmal eben in Netto zu gehen, in Dänemark und so.
Ja.
In Stockholm wohl ein Problem.
Was ist eine Schlafanzughose?
Ja, wobei, in Finnland wäre es auch kein Problem. Da interessiert es auch kein, wie du rumläufst. Und du bist jetzt schon eine Weile in Dänemark. Gibt es irgendwelche dänischen Traditionen, die du vorher nicht kanntest, die du kennengelernt hast, die du toll findest oder irgendwelche Feiertage, die besonders gefeiert werden oder gerne auch irgendwas anderes, was typisch dänisch ist?
Also, ich schweife bei sowas mal ins Essen.
Können wir voll gut verstehen.
Das ist halt, also man sieht, wo mein Fokus liegt. Aber jetzt zum Beispiel im Sommer gibt es hier eine Kohlskål. Ich weiß nicht, ob ihr das, also ich kannte das vorher nicht. Ich glaube, Leute, die in Norddeutschland aufgewachsen sind, kennen es schon eher. Und ich weiß nicht, wie es in Schweden und Norwegen ist. Ich habe es in Norwegen nicht kennengelernt. Gibt's das auch? Ist so ein, ja?
Okay. Also in Schweden gibt es das auf jeden Fall, ja.
Okay, dann kennst du es ja. Also das finde ich super cool. Okay, ich glaube, die Frage ist jetzt falsch beantwortet, aber ich finde die Essen, also die ganz, generell diese Gebäckstücke und so. Und hier zu Fasching gibt es ja diese feste Launsboller und so, das mag ich alles. Gibt es hier eigentlich Traditionen?
Feiert man in Dänemark auch Midsommar?
Sankt Hans wird hier gefeiert. Ah, okay. Da wird auch ein Feuer gemacht, aber das ist nicht so vergleichbar wie mit.
Ah, okay.
Also es gibt hier nicht den 17. Mai, der ist jetzt, im Übermorgen, wie in Norwegen.
Ja.
Oh Gott.
Was ist denn in Dänemark so der größte
Feiertag? Ja, das frage ich mich gerade auch. Entweder stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Naja, vielleicht hast du sie auch noch nicht kennenlernen dürfen, weil du noch nicht.
Wobei, ich glaube, St. Hans ist schon, also von meinem, mein Gastbruder hat das schon erzählt, so St. Hans ist ein relativ großes Ding, was man auch so mit der Familie feiert und so.
Ich glaube,
aber vielleicht hat sich da keine Blumen auf dem Kopf wie die Schweden.
Nee, wobei nicht, ich sollte ihm das vorschlagen, das wird ihm gut stehen.
Ja, warum nicht? Also Midsommar, ich würd gerne mal Midsommar miterleben. Das finde ich cool. Und hier in Dänemark, vielleicht ist es aber auch, weil ich in der Stadt wohne. Ich glaube, auf dem Land ist es ja auch alles nochmal, wie mit Midsommar ja auch. das ist ja in Stockholm geht da ja auch nicht so viel.
Ja, ja, nee. Mhm. Da ist echt auf dem Land, ja.
Ja, deswegen. Und Weihnachten ist relativ ähnlich. Die Silvestertraditionen sind auch ähnlich. Mhm. Ja, ich glaube eher so das Alltägliche, was mich fasziniert. Dass man hier in Kopenhagen im Sommer ins Wasser springt, dass alle, gestern schon, hier ist super Wetter gerade, die liegen dann alle da am Steg und auf den Wiesen und haben eine gute Zeit und genießen einfach so das Alltägliche. Hügge ist ja auch so ein bisschen sich das Alltägliche, halt was das alltägliche Leben genießen und das ist das, was mich fasziniert.
Ja, das ist auch irgendwie das, was Deutschland so ein bisschen, ganz schön viel verlernt hat. Also dieses Alltägliche, ne, dass man so.
Ja, wir müssen immer erst abarbeiten, so, ja, immer, bevor wir uns irgendwie was gönnen.
Ja, ja, genau. Ja.
Und man muss sich alles immer irgendwie erst verdienen.
Ja. Schlimm ist das.
Total, also es ging mir gestern so bei was Banalem, wie ich hatte so einen Berg zu spülen und ich habe über meiner Spüle habe ich meine Keksdosen. Also ich backe so viel und ich habe da so ganz viele Smokeyer und so. Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt gleich fertig gespült habe, dann esse ich den Keks. Habe ich auch gemacht, aber eigentlich total blöd. Ich hätte den ja auch sofort essen können, so als Unterstützung oder so. Aber das ist echt manchmal so im Kopf drin.
Ja, hättest du nicht gespült, Konstanze, ne? Weißt du?
Hätte es keinen Keks gegeben. Keks nicht. Doch, ich hätte ihn trotzdem gegessen, hätte mich dann geschämt, weil ich gedacht habe, scheiße, der Abwaschberg ist immer noch da.
Ja, und das ist halt das Ding. Ja. Man sollte so Kleinigkeiten genießen, ohne sich danach schlecht zu fühlen, sondern einfach, weil das Leben so schön ist, dass man sich das auch so gönnen kann.
Aber ja, also ich hätte mich nicht geschämt, dass ich den Keks gegessen habe. Da habe ich keinen Schmerz mit. Also wenn ich Bock habe, eine Tafel Schokolade zu essen, dann esse ich die auch. Aber ich hätte mich geschämt, dass ich den anderen Krams nicht aufgeräumt hätte.
Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Und das ist doch viel cooler, das einfach so zu genießen, ohne dann schlechte Gewissen zu haben, weil jetzt habe ich nicht abgespült.
Stellt euch einfach immer die Frage, die mein Freund mir immer stellt, muss das wirklich jetzt sein? Kann ich das am Morgen machen? Kannst du das nicht übermorgen machen? Aber gut, dann schiebt man vielleicht zu viel auf, ist auch nicht gut. Mag ich persönlich nicht.
Ja, so ist aber es muss, eine gute Balance.
Ja, es muss vielleicht nicht alles immer sofort sein, so wie es in Deutschland ist. Ne? Alles muss jetzt, heute erledigt werden.
Ja, genau. Ja. Auf dieser Grundlage, wenn du sagst, es ist alles so schön, würdest du sagen, du möchtest für immer in Dänemark bleiben? Ist das jetzt so dein Zuhause und du sagst, du bist angekommen? Oder bist du da auch so wieder auf deinem Bauchgefühl und sagst, naja, mal gucken, was kommt. Und wenn es in 10 Jahren was anderes sagt, dann geht es wieder woanders hin?
Ja, sowieso. Also jetzt gerade kann ich sagen, dass ich glücklich bin, dass ich in Kopenhagen lebe und mich das erfüllt. Aber ich plane mein Leben nicht im Voraus. Also wie gesagt, ich habe gesehen, wie schnell sich das verändern kann. Und ich bin eher so Team, ich guck mal, was sich so für Chancen ergeben, ob ich die dann ergreife und nicht.
Also, das Mindset habe ich auch.
Ja, deswegen mal gucken. Also was ich weiß, also sollte ich nochmal woanders hinziehen, dann hätte ich gerne jemanden, der mein Buchhaltungsgewerbe-Ding nehmen, weil das ist jetzt in Dänemark und ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal anders hinzumachen. Da bin ich raus. Aber abgesehen davon, ja, mal gucken, was sich so ergibt.
Ja, habe ich auch gelernt, so zu denken. Weil immer, wenn ich irgendwas geplant habe, hat es nie funktioniert.
Vor allem, deswegen, generell, wenn man so auf sein Leben zurückschaut, die großen Ereignisse waren nie geplant.
Ja, und das stimmt.
Das Leben passiert, während man Pläne schmiedet.
Ja.
Also
ja.
Ich will einfach sehen und jetzt genießen, gucken, was sich ergibt und nicht so fokussiert sein auf, wenn ich das erfüllt habe, dann bin ich glücklich. So der Weg ist das Ziel.
Ja, das stimmt. Und hast du noch Tipps, die du an andere geben kannst, die auch auswandern möchten, sich vielleicht aber nicht trauen, weil wir kennen die Gründe, Familie, Job, Umgebung, Mutter, Vater, was weiß ich. Oder was kannst du anderen mitgeben?
Also ich würde, habe ich ja gerade schon angedeutet, ich kann jetzt nur noch mal mehr und noch mal deutlicher sagen, dass dieses Leben einem geschenkt wurde, dass man nie weiß, wie lange man noch lebt. Also ich mache jetzt nicht mehr so Pläne wie, wenn ich dann in Rente bin, dann geht's Leben aber los, sondern jetzt ist mein Leben gerade da. Ich habe immer nur das Hier und Jetzt und wenn ich irgendwann zurückschaue, dann möchte ich auch. Also ich sag mal, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst, dass ich dann kurz davor bin und realisiert habe, dass ich mein Leben gar nicht wirklich gelebt habe, sondern dass ich immer nur in meinem Sicherheitskomfortzone-Ding war. Deswegen, wenn du irgendwie das Bauchgefühl hast, dass du gerne auswandern möchtest, dann mach das. Also fang irgendwie an, geh den ersten Schritt. Wie gesagt, haben wir ja gerade schon gesagt, das ist Schritt für Schritt, aber erfüll dir deine Träume und ich möchte das Leben auch lockerer sehen. So, das Leben ist doch nicht hier, um sich durchzuquälen und immer nur aus Angst, was nicht zu machen, sondern das ist da, um Spaß zu haben, die Sachen zu machen, die man machen möchte, vielleicht mit mehr Leichtigkeit und einfach das Leben als Geschenk zu betrachten. Und wenn ich es hinbekommen habe, dann schafft es wahrscheinlich jeder, würde ich mal sagen, weil ich hatte auch keinen Plan davon. Und bei mir haben ja auch die Leute gesagt, Entschuldigung, du hast ein abgebrochenes Studium, du hast keinen Job, du hast nichts. Wie willst denn du dir das vorstellen, auszuwandern und dann auch noch nach Dänemark und dann auch noch nach Kopenhagen? Wie soll das funktionieren? So, und jetzt noch stehe ich hier und lebe und bin noch nicht mehr gut. Einfach machen. Und wenn man Leute hat, die einen klein halten oder wo man merkt, das Mindset passt nicht, es gibt auch Leute, die auch groß träumen. Also,
ja, auf jeden Fall. Ja. Das habe ich auch oft gemerkt. Ne? Es gibt immer Leute, die einen unterstützen, genauso wie es die gibt, die einen nicht unterstützen. Ja. Und was man sich auch echt immer vor Augen halten muss, ist, das habe ich auch lernen dürfen in den letzten Jahren, man wird nicht immer die Möglichkeit für alles haben. Also wenn man sie hat, dann sollte man sie machen. Also du weißt ja auch theoretisch nicht, ich kann nächsten Sommer aus XY-Gründen 2 Monate im Krankenhaus liegen, theoretisch. Nobody knows. Es kann immer irgendwas passieren. Und dass man dann nicht, was Ähnliches ist mir schon mal passiert, dann dachte ich, ja, hättest du mal gemacht. Ne? Du weißt einfach nicht, was kommt. Oder aus irgendeinem Grund kannst du nicht weg, weil keine Ahnung, was in der Welt wieder passiert. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat und eigentlich theoretisch nichts dagegen spricht oder wenig, dann sollte man es nutzen.
Und ja. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Der wird nicht kommen.
Das stimmt.
Und ja. Man kann nicht durch 2 Türen gleichzeitig gehen. Ja. Ne? Also für irgendeine Tür muss man sich entscheiden. Und wenn man sich nicht entscheidet, entscheidet halt das Leben irgendwie für einen. Und
Und wie du dann schon sagst, wenn man eine Tür wählt, zahlt man halt den Preis, dass man die andere nicht gehen kann. Aber du zahlst immer einen Preis, wenn man sich das bewusst macht. Auch wenn du keine Entscheidung triffst, zahlst du trotzdem einen Preis. Nämlich, dass du jetzt nicht ausgekommen bist.
Genau. Ja. Aber das mit dem Zeitpunkt ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt noch, weil das hört man ja ganz oft von Leuten. So, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das mache ich dann, wenn mein Kind aus der Grundschule raus ist. Das mache ich dann, wenn mein Kind anfängt zu studieren oder keine Ahnung was. Oder das mache ich dann, wenn ich 300 Euro mehr verdiene oder keine Ahnung was. Aber es wird nie der richtige Zeitpunkt kommen, das stimmt.
Nee. Und es gibt so viele tolle Menschen, die auch, also weil mit dem Kinderthema zum Beispiel, das trifft auf mich ja nicht zu, aber es gibt so viele, die auch mit Kindern ausgewandert sind und es gibt immer irgendwie einen Weg. Wenn man was will, gibt es immer irgendwie einen Weg. Du musst halt einen Preis dafür zahlen, ist klar, aber es gibt einen Weg, wenn du es möchtest.
Auf jeden Fall.
Muss man sich halt überlegen.
Aber es ist ja wieder mit Unbequemlichkeiten verbunden manchmal.
Ja.
Davon sollten sich die Leute nicht so viel abschrecken lassen.
Ja. Aber es gibt Hügebuchser, die kann man dann anziehen und dann geht alles viel leichter.
Ist das also eine bequeme Hose?
Hügebuchser.
Ich kenne das nicht. Cool.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein dänisches Wort ist oder so ein aber Schwedisch würde ja keinen Sinn machen. Aber also, irgendwo habe ich das Wort aufgeschnappt und ich fand es großartig und habe gedacht, ja.
Ja, in Norwegen sagt man ja auch null Stress i joggedress. Also kein
Stress. Ja, stimmt.
Jogginghose nicht.
Ja.
Herrlich, nee, warte, ja. Null Stress, Joggedress. So, jetzt glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ja.
Irgendwie so. Ja, mega cool.
Ja, cool.
Eine Frage hatte ich noch. Mhm. Trotz allem schön, was es in Dänemark alles gibt, inklusive Rundstücke und Fastelavnsboller und so, gibt es irgendwas, vielleicht abgesehen von Freunde und Familien, was du in Deutschland vermisst?
Also tatsächlich nicht viel. So ist jetzt nicht so, als würde ich mich sehen nach Deutschland, aber der Klassiker ist DM. Ich weiß nicht, wie das. Also ich finde Drogeriemarkt, also ja, hier gibt es den Normal, aber ist nicht das Gleiche.
Ja.
DM ist schon ein Highlight. Und in den Bäckereien, also ich liebe Laugengebäck, gefällt mir extrem. Ich liebe so doll Laugenstangen und so. Das ist für mich das Schönste, was es gibt. Wenn ich in Deutschland bin, habe ich einen massiv hohen Laugengebäckkonsum. Das ist jede Laugenstange, die mir beim Weg läuft, wird von mir mitgenommen.
Ich fühle es. Ich bin Süddeutsche, bei mir sind es auch die Brezeln.
Ja, ich liebe so. Also das fehlt mir tatsächlich. Und neulich hatte ich noch irgendeinen Gedanken. Fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber es ist, wie man sieht, eher so Banalitäten. Ansonsten ist es eher andersrum. Ja.
Ja, ich glaube, bei mir ist es auch gerade so andersrum, wenn ich jetzt dran denke. In ein paar Wochen fahre ich wieder nach Dänemark, freue mich voll und ich weiß schon, okay, mein Lakritzkonsum wird eskalieren und ich werde an keiner Bäckerei vorbeigehen ohne, weiß nicht, Wienerbröl oder vielleicht probiere ich mich doch nochmal in der Kaikeye. Die hat mir eine Freundin letztes Jahr beigebracht.
Was ist das?
Kalkey, ich war auch total entsetzt. Ich reise seit über 30 Jahren nach Dänemark und ich kannte Kalkey nicht. Das ist so, das basiert auf irgendwie so einer komischen Serie, die es in den 80ern, glaube ich, gab, wo einer so mit Handpuppen hantiert hat. Und Kai ist ein Frosch. Und es gibt irgendwie, das ist, glaube ich, wie so ein kleiner Keksboden. Und dann ist da so eine Erdbeercreme drauf und darüber eine Fondant- oder Marzipanschicht, so grün, dass das halt aussieht wie so ein Frosch, der den Mund aufreißt. Das ist Kai-Kay.
Ah, das kommt mir bekannt vor. Oh, das klingt voll gut.
Es ist ultra süß.
Ja, geil. Mag ich.
Ja. Und sieht irgendwie ganz witzig aus, aber ich kann das nicht. Aber vielleicht probiere ich das dann nochmal.
Ja, es steht jetzt auch auf meiner Liste. Aber jetzt geht es für mich erstmal nach Deutschland nächste Woche. Auch in meine Heimat, also Frankfurt. Und dann freue ich mich sehr auf Edelboy und Handkiss mit Musik und also was. Also Apfelwein und so.
Ja. Wow. Wir haben jetzt voll lange gequatscht.
Ich wollte schon gerade zweimal den Abschluss machen, aber ich hab ihn verpasst.
Wir waren so schön drin. Ja. Ja, es war total schön, dass du hier deine Erfahrung mit uns geteilt hast, Anna.
Ja.
Es hat uns sehr gefreut.
Vielen Dank.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wenn ihr Anna genauer kennenlernen wollt, dann könnt ihr gerne auf ihrem YouTube-Kanal und auf Instagram vorbeischauen. Nordbewusst. Unter Nordbewusst findet ihr sie. Und ja, könnt
und Podcast.
Ihr... Achso, ja, stimmt, genau. Der Podcast.
Podcast und Blog.
Genau.
Naja, Blog.
Du machst so viel, ich habe alles vergessen. Machst du auch noch TikTok?
Nee.
Okay, also überall könnt ihr sie unter Nordbewusst finden.
Überall.
Und das alltägliche Leben in Dänemark mit Hygge und allem drum und dran herum mitverfolgen. Und genau. Ja, dann vielen Dank, Anna, dass du heute dabei warst und so viel erzählt hast. Und wir haben auch viel dazugelernt, viel Neues erfahren.
Mhm.
Und wenn du dann doch mal dein Dänisch verfeinern willst, dann kommst du zu Konstanze in den Kurs.
Ja, finde ich gut.
Übelteilung.
Alles klar. Ja. Dann, wie sagt man nochmal Tschüss auf Dänisch?
Hi.
Auf Gehörsch, wie man das auf Dänisch sagt.
Gehörsch.
Weiß ich nicht.
Genau.
Auch Gehörsch? Okay.
Ja, ich glaube nicht mit R, Esch, also mit Sch, sondern Gehörsch. Wie snug es will. So.
Wie snug es will.
Okay. Ist mir auch neu. Gut.
Okay. In diesem Sinne.
Ich sag immer nur Hi.
Hi.